Unser Job im Hörsaal ist es, für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft rauszusuchen. Aus den Unis, Akademien und Forschungseinrichtungen. Für diesen Podcast eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Und heute kommt dieser Vortrag aus Lübeck, dem Buddenbrookschen Epizentrum. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Katja Weber. Ich weiß, dass viele vor diesem dicken Thomas-Mann-Schinken vor den Buddenbrooks zurückschrecken. Und ich würde trotzdem oder vielleicht sogar gerade deshalb empfehlen, ihm eine Chance zu geben. Ich vermute nämlich, es könnte für manche eine Überraschung sein, festzustellen, wie unterhaltsam dieser Roman ist. Wie man ihn wegsuchtet, wie lange wir über seine Figuren nachdenken oder bestimmte Szenen aus dem Buch immer und immer wieder. Auch wenn es so lange her ist, dass dieser Band erschienen ist. 1901 war das. Sein Autor war damals gerade erst Mitte 20. Steile These von mir, wer Serien wie Succession mag, wird auch den Figuren im Roman sehr gerne folgen. Uns soll jetzt aus diesem Figurenpersonal Thomas Buddenbrook beschäftigen. Die männliche Hauptfigur des Romans, in dem uns nicht nur, so sagt es ja schon der Untertitel, der Verfall einer Familie erzählt wird über 4 Generationen hinweg, sondern eben auch der Verfall des Firmenchefs Thomas Buddenbrook. Hans Wiskirchen, unser Redner, meint, die Perspektive des Autors Thomas Mann, die dürfe nicht missverstanden werden, wenn man sich mit dem Figurenpersonal des Romans beschäftigt.
Es greift zu kurz, wenn man die latente Homosexualität Thomas Manns zum alleinigen Maßstab macht. Es ist, wie ich finde, viel produktiver, von einer unsicheren Sexualität auszugehen.
Diese unsichere Sexualität, die kennzeichne auch seinen Protagonisten Thomas Buddenbrook. Bis hin zu dem Punkt, da dieser nicht mehr Senator seiner Stadt ist, sondern sämtliche Funktionen, sämtliche Ämter nur noch spielt. Wieso, das wird der Redner gleich ausführen. Hans Wiskirchen ist Literaturwissenschaftler und Präsident der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft. Seinen Vortrag hat er am 17. Februar 2026 in Lübeck gehalten, der Stadt, die im Roman zwar nicht benannt wird, aber sehr, sehr ausführlich verhandelt. Er wird im Laufe seines Vortrages einige Buchtitel nennen. Ich schreibe euch die in die Shownotes. Und jetzt Hans Wiskirchen und sein Vortrag »Der unsichere Mann – Männlichkeit und Maskerade« in Buddenbrooks.
Buddenbrooks sind ein männliches Buch, zumindest auf den ersten Blick. Familiengeschichte und Firmengeschichte werden ganz eng geführt und es sind die Patriarchen, die Männer, die die Handlung vorantreiben. Zugespitzt formuliert, alle zentralen Entscheidungen werden von den Männern getroffen, ganz unabhängig davon, ob sie gut oder richtig sind. Man denke nur an Toni und Grünlich, dann wissen Sie, was ich meine. Wie immer aber bei Thomas Mann gilt es, Vorsicht zu wahren. Das Offensichtliche ist bei ihm selten das Ganze. Schon die Rahmung des Romans sollte einem eine Mahnung sein. Was ist das? Ich glaube, ich sollte das mal einführen. Ja, was ist das? Mit dieser Frage Toni Buddenbrooks beginnt ja das Buch. Und das Ende antwortet auf diesen Anfang, wenn Sesimi Weichbrot ihr »Es ist so« in den Raum schleudert. In einer Frauenrunde, die sich um Toni Buddenbrook versammelt hat, die Männer sind alle tot. Das sollte dann doch zu denken geben. Und deshalb sei genauer hingeschaut. Und man hätte auch skeptisch werden können, wenn man sich den jungen Autor, von dem Karin Heuer gerade gesprochen hat, anschaute, der 1897 als 22-Jähriger den Roman zu schreiben begann. Von männlicher Härte und Entschlossenheit war da rein gar nichts zu entdecken. Im Gegenteil. Thomas Mann war unsicher, was seine sexuelle Orientierung anging und wusste nicht recht, damit umzugehen. An den Freund Otto Grautorf schreibt er 1895, als Buddenbrooks noch nicht begonnen waren, »Was die Liebe betrifft, wie die du dich auslässt, so hast du nicht nötig, den Unterleib so ganz und gar zu verachten. Freilich, zu den Dienstmädchen und Dirnen sag ich mit dir aus vollem Herzen, pfui Teufel, aber im Unterleib liegt doch eine ganze Menge Poesie. Man muss ihn nur hübsch und mit Gemüt und Stimmung umwickeln. Man merkt dieser Äußerung die Suchbewegung, das Unfertige an. Das ist ein Lösungsweg, dessen Endgültigkeit schon in dem Augenblick relativiert wird, als er ausgesprochen wird. Aber all das zeigt, dass Thomas Mann mit dieser Frage, welche sexuelle Orientierung habe ich, zu ringen hatte. Allerdings und gerade auf der Basis der letzten Bücher, die über Thomas Mann erschienen sind, muss vor einer Verengung des Diskurses gewarnt werden. Es greift zu kurz, wenn man die latente Homosexualität Thomas Manns zum alleinigen Maßstab macht. Es ist, wie ich finde, viel produktiver, von einer unsicheren Sexualität auszugehen. Und das Eindringen dieser Thematik in sein Erstling, dafür sind andere Einflüsse genauso wichtig. Da ist einmal, wir hören ihn gleich noch etwas später, Wagner und es ist Nietzsche, die eine große Rolle spielen. Allerdings nicht in der Art und Weise, die wir alle schon kennen. Thomas Mann war ein großer Spurenausleger, aber gleichzeitig auch ein genialer Spurenverwischer. Ganz früh, direkt nach dem Erscheinen von Buddenbrooks, hatte er mit der Rezeptionslenkung begonnen. Er hat auf Nietzsche, Wagner, die skandinavischen Kaufmannsromane und andere Texte hingewiesen, die ihn bei seinem Erstling inspiriert hätten. Dabei ging er sehr strategisch vor. Er stellte das Offensichtliche ins Schaufenster, sodass ihm alle folgten. Wagners Ring der Nibelungen als eine der Quellen für den Roman, die Leitmotivtechnik von Wagner ebenso und natürlich Nietzsche mit seinem Gegensatz vom Apollinischen und Dionysischen als Grundlagen für den Gegensatz von Geist und Leben in den frühen Texten, Nietzsches Pathos der Distanz als eine der Grundlagen für Thomas Manns ironisches Erzählen. Das alles ist richtig, wichtig und in den letzten Jahrzehnten bis in die Kleinigkeiten ausgeforscht worden. Aber diese Spurensuche auf den von Thomas Mann markierten Pfaden hat den Blick nach rechts und links verhindert, hat verhindert, dass man Wagner und Nietzsche auch auf andere Themen hin befragt hat, etwa auf das uns Angehende auf den unsicheren Mann. Auf den ersten Blick sind sich Wagners Ring und Buddenbrook sehr ähnlich. Auch bei Wagner treiben ausschließlich Männer die Handlung voran. In ganz reduzierten wenigen Worten. Alberich stiehlt das Gold. Wotan lässt sich von dem Riesen eine Burg bauen. Loge entwickelt den Plan, sie dafür mit dem Rheingold zu bezahlen. Wotan und Loge nehmen Alberich den Schatz ab. Pfaffen ermordert im Streit um den Ring seinen Bruder Fasold. Siegfried schmiedet sich sein Schwert, mit dem er Pfaffner und Mime tötet. Siegfried befreit Brünnhilde und am Ende ermordet Hagen Siegfried. Aber das ist, wie bei Buddenbrooks, nur eine Seite, die der äußeren Handlung. Dahinter steht eine zweite, eine andere Geschichte. Am Ende sind auch bei Wagner die meisten Männer tot. Und die Frauen haben auch bei ihm das letzte Wort. Es sind die Rheintöchter, die mit dem Ring davonschwimmen. Auf dieses Feminine des Rings und das Weibliche bei Wagner hat vor allem Nietzsche in seiner wütenden Abkehr von seinem Jugendgott Wagner hingewiesen. In seiner Anti-Wagner-Schrift, die Thomas Mann während der Arbeit an Buddenbrooks las, heißt es, denn Wagner war in alten Tagen durchaus femini generis. Das ist eine sehr zugespitzte Formulierung, die man genau lesen muss. Es geht nicht um weibliche Züge, sondern bei Nietzsche um die weibliche Geschlechtlichkeit, die Nietzsche hier im Zorn betont. Nietzsche betont auch in anderen Schriften, da kann ich nicht drauf eingehen, die unsichere Männlichkeit bei Wagner. Ähnlich wie der junge Thomas Mann, wir sahen schon die Wut auf den Unterleib im Brief an den Freund Krauthoff, denkt auch Wagner. So schreibt er an Franz Liszt, wahrlich, diese ganzen Schmarotzergewüchse unseres heutigen Lebens haben keinen anderen Grund und Boden, aus dem sie wachsen, als unsere ruinierten Unterleibe. Ach, wollte und könnte mich jeder verstehen, dem ich dies fast lächerlich klingende und doch so entsetzlich wahre Wort zurufe. Thomas Mann hatte ihn verstanden. Und die Spuren dieser unsicheren Männlichkeit finden wir auch in Buddenbrooks. In diesem Sinne kann man sagen, Thomas Mann lernt von Wagner nicht nur das, was er uns erzählt, sondern auch das, was er uns verschweigt. Wie aber findet sich das nun alles in Buddenbrooks wieder? Ein zentrales Motiv ist Thomas Buddenbrook als der unsichere Mann, der hier die Probleme seines Autors auf eine ganz besondere Art und Weise auslebt. Das scheint auf den ersten Blick eine etwas steile These zu sein. Mit Thomas Buddenbrook gewinnt die Firma Johann Buddenbrook schließlich ihre größte Machtentfaltung. Immer wieder wird mit Nachdruck ein starker, sicherer und eleganter Firmenchef geschildert, der seine Persönlichkeit, seine ganze Überzeugungskraft einsetzt und zum Erfolg kommt. Aber es gibt erste Anzeichen, dass es um diese kaufmännische Sicherheit, die im Persönlichen ruht, nicht ganz so unproblematisch bestellt ist. Gegenüber dem Freund Kistenmarker deutet er das an. Ich habe stets das Bedürfnis, den Gang der Dinge ganz gegenwärtig mit Blick, Mund und Geste zu dirigieren. Ihn mit dem unmittelbaren Einfluss meines Willens, meines Talents, meines Glücks, wie du es nennen willst, zu beherrschen. Aber das kommt leider allmählich aus der Mode, dieses persönliche Eingreifen des Kaufmanns. Die Zeit schreitet fort, aber sie lässt mich dünkt, wie mich dünkt, das Beste zurück. Der Verkehr erleichtert sich immer mehr, die Kurse sind immer schneller bekannt, das Risiko verringert sich und mit ihm auch der Profit. Ja, die alten Leute hatten es anders. Die Schnelligkeit, das Neue wird kritisch gesehen. Der Einsatz der Person, so wie die alten Leute, er denkt sicher an seinen Großvater, der noch vierspännig über Land fuhr, um Geschäfte zu machen, das alles ist unwiederbringlich vorbei. Die Börse mit ihren schnell kommunizierten Kursen dominiert immer mehr das Geschäftsgebaren. Es ist die Familie Hagenström, die diese Form des neuen Geschäfts perfekt beherrscht, von daher immer näher an die Buddenbrooks heranrückt. Aber das sind noch erste zarte Signale. Thomas Buddenbrook ruht noch in sich als Firmenchef und als Familienoberhaupt. Alle Abweichungen und Unsicherheiten, wie etwa das lotterhafte Leben des Bruders Christian, werden vom Firmenchef Thomas auf das Schärfste getadelt, ja geradezu verachtet. Sie verändern seinen Status nicht. Im Gegenteil, es folgen weitere Siegesnachrichten. Tonis Scheidung von Permaneder nimmt einen guten Verlauf. Mit dem kleinen Hanno wird ein Sohn und Firmennachfolger geboren. Und als Höhepunkt, Thomas Buddenbrook leistet den Eid auf das Senatorenamt. Als erster in der Familie wird er in den Senat gewählt. Dabei sticht er nicht zufällig den Konkurrenten Hermann Hagenström aus. Damit aber ist der Kipppunkt im Text erreicht. Man kann diesen Kipppunkt genau festmachen. Es ist die von Thomas Buddenbrook gesprochene Eidesformel, die er im Senat spricht, im Rathaus. Ich will mein Amt gewissenhaft vorstehen, das Wohl des Staates nach allen meinen Kräften erstreben, die Verfassung desselben getreulich befolgen, das öffentliche Gut redlich verwalten und bei meiner Amtsführung namentlich auch bei allen Wahlen weder auf eigenen Vorteil noch auf Verwandtschaft oder Freundschaft Rücksicht nehmen. Ich will die Gesetze des Staates handhaben und Gerechtigkeit üben gegen jeden, er sei reich oder arm. Ich will auch verschwiegen sein in allem, was Verschwiegenheit erfordert. Besonders aber will ich geheim halten, was geheim zu halten mir geboten wird, so wahr mir Gott helfe. Die Wahl lässt sich auf das Jahr 1862 datieren. Und Thomas Mann zitiert hier, das steht, ich weiß nicht warum, nicht in der kritischen Buddenbrook-Ausgabe drin, er zitiert hier Wort für Wort, ohne jede Änderung, die damals gültige, können Sie heute nachlesen, noch Eidesformel des Lübecker Senats. Das ist nicht Thomas Mann-Text, sondern das ist Lübeck-Text auch. Das meint, Buddenbrooks sind hier ganz dicht an der damaligen Lübecker Wirklichkeit. Thomas Buddenbrook wird Senator in seiner Heimatstadt. Er vertritt damit die Werte, für die seine Familie generationenlang gekämpft und gearbeitet hat. Er ist eins mit der Stadt seiner Herkunft geworden. Das will uns diese Stelle sagen. Aber, wie immer bei Thomas Mann, das gilt nur für einen ganz kleinen Moment. Denn schon am Tag danach beginnt sein Abstieg, sein Verfall, beginnt eine gänzlich andere Geschichte im Roman. Unsere Wünsche und Unternehmungen gehen aus gewissen Bedürfnissen unserer Nerven hervor, die mit Worten schwer zu bestimmen sind. So beginnt der nächste Abschnitt und in aller Ausführlichkeit wird die Eitelkeit Thomas Buddenbrooks geschildert. Diese Eitelkeit ist die notwendige Kehrseite des Machtzuwachses, die sein Senatorenamt ihm in der Stadt verschafft hat. Sie bedeutet, obgleich Thomas Buddenbrook kaum 37 Jahre zählte, so sagt der Roman, ganz einfach ein Nachlassen seiner Spannkraft, eine rasche Abnützbarkeit. Damit ist zweierlei markiert. Zum einen der Anfang vom Ende, der Beginn des Abstiegs von Thomas Buddenbrook, zum anderen auch der Abstieg der Firma Buddenbrook. Und noch etwas Drittes geschieht. Nach diesem Kipppunkt, nach der großen Nähe zum historischen Lübeck, bewegt sich der Text immer weiter weg von Lübeck, von einer Kaufmanns- und Familiengeschichte in einer mittelgroßen Hansestadt an der Ostsee, wie es heißt. Er bewegt sich ins Offene, Fantastische und auch Moderne. Wie das? Der Erzähler beschreibt den Beginn des Abstiegs sehr genau. Auf der anderen Seite lässt er die Gründe für den Abstieg im Unklaren. Ja, streut sogar Zweifel. Dass aber die Firma Johann Buddenbrook nicht mehr das war, was sie vor Zeiten gewesen, das schien eine so gassenläufige Wahrheit, dass Herr Stut in der Glockengießerstraße es seiner Frau erzählen konnte, wenn sie mittags zusammen ihre Specksuppe verzehrten. Und Thomas Buddenbrook stöhnte darüber. Gleichwohl war er selbst es, der zur Entstehung dieser Anschauungsweise am meisten beigetragen hatte. Er war ein reicher Mann und keiner der Verluste, die er erlitten hatte, auch den schweren des Jahres 68 nicht ausgenommen, hatte die Existenz der Firma ernstlich in Frage stellen können. Aber obgleich er, wie selbstverständlich, fortfuhr in angemessener Weise zu repräsentieren und seinen Dinners die Anzahl von Gängen zu geben, die seine Gäste von ihm erwarteten, hatte doch die Vorstellung, sein Glück und Erfolg sei dahin, diese Vorstellung, die mehr eine innere Wahrheit war, als dass sie auf äußere Tatsachen gegründet gewesen wäre, ihn in einen Zustand so argwürgischer Verzagtheit versetzt, dass er wie niemals zuvor das Geld an sich zu halten und in seinem Privatleben fast kleinlicherweise zu sparen begann. Die Unsicherheit wird nicht mit den äußeren Umständen begründet, sondern sehr nebulös mit der inneren Wahrheit. Es sind nicht die ökonomischen Fakten, der Reichtum ist immer noch vorhanden, sondern es sind private Befindlichkeiten, die den Abstieg verursachen. Der Roman driftet in der Folge immer weiter aus dem geschäftlichen und familiären in die Geschichte von einem zunehmend unsicheren Mann, der seiner Zeit nicht mehr gewachsen ist. Erklärungsmuster gibt es einige. Die zunehmende Geschwindigkeit der Zeit, die Überbordung durch die große Anzahl von Ehrenämtlern und so weiter. Aber das alles bleibt äußerlich, wird vom Roman nicht ausgeführt. Was erzählt wird, ist das langsame Zurückdrängen des geschäftlichen Denken und Handels. Das kulminiert in der Tatsache, dass Thomas Buddenbrook das 100-jährige Geschäftsjubiläum beinahe vergisst und von der entgeisterten Toni daran erinnert, kaum Lust hat zu feiern. Er tut es dann doch, aber der gesamte Festtag ist eine Tortur für ihn, die ihm keine Freude bereitet, sondern eine Last ist. Das zeigt sich schon beim morgendlichen Familienfrühstück, als seine Mutter auf ihn zukommt und ihn in tiefer Bewegung umarmt und gratuliert. Die Folgen sind unsichtbar, aber gravierend. Den Senator befiel eine Schwäche in dieser Umarmung. Es war, als ob in seinem Inneren sich etwas löste und ihn verließ. Seine Lippen bebten, ein hinfälliges Bedürfnis erfüllte ihn, in den Armen seiner Mutter, an ihrer Brust, in dem zarten Parfüm, das von der weichen Seide ihres Kleides ausging, mit geschlossenen Augen zu verharren, nichts mehr sehen, nichts mehr sagen zu müssen. In diesem, wie ich finde, grandiosen Bild wird das Ende des selbstsicheren und erfolgreichen Senators gefasst. Was ihn im Innersten gefestigt und nun verlassen hat, das hatte er einige Wochen zuvor gegenüber der Schwester Toni folgendermaßen benannt. Mir ist, als ob mir etwas zu entschlüpfen begonne, als ob ich dieses Unbestimmte nicht mehr so fest in den Händen hielte wie ehemals. Was ist der Erfolg? Der Glaube an die Gefügigkeit des Lebens zu meinen Gunsten. Glück und Erfolg sind in uns. Wir müssen sie festhalten. Fest müssen sie halten, fest tief. So wie hier drinnen etwas nachzulassen beginnt, sich abzuspannen, müde zu werden, alsbald wird alles frei um uns her, widerstrebt, rebelliert, entzieht sich unserem Einfluss. Es ist das Primat des Individuums, das Thomas Buddenbrook hier postuliert. Der Einzelne, so glaubt er, hat die Kraft, sich gegen die Umstände durchzusetzen. Und eben diese Kraft hat er nun nicht mehr. Es ist diese aber eine der Stellen in dem Roman, vorher hat er darauf hingewiesen ein wenig, wo der Text die Welt des 19. Jahrhunderts verlässt und ins Allgemeine vorstößt, Lebensweisheiten erzählt, fragt, wie leben wir, können wir auch anders leben? Das taucht immer wieder auf im Buch. Das wird am Ende dieses denkwürdigen Gesprächs zwischen Thomas und Toni Buddenbrook noch einmal verstärkt und zu einem Abschluss gebracht, wenn es heißt, das sagt Thomas zu Toni, aber Senator und Haus sind Äußerlichkeiten und ich weiß etwas, woran du noch nicht gedacht hast. Ich weiß es aus Leben und Geschichte. Ich weiß, dass oft die äußeren, sichtbaren und greifbaren Zeichen und Symbole des Glücks und aufstiegst erst erscheinen, wenn in Wahrheit alles schon wieder abwärts geht. Diese äußeren Zeichen brauchen Zeit anzukommen, wie das Licht eines solchen Sternes dort oben, von dem wir nicht wissen, ob er schon im Erlöschen begriffen, nicht schon erlassen ist, wenn er am hellsten strahlt. Leben und Geschichte sind hier die zentralen Begriffe, die das Geschehen auf eine allgemeinere Bedeutungsebene heben. Und das schon sprichwörtlich gewordene Bild vom erlöschenden Stern, das sich etwa auch bei Nietzsche findet, wo es Thomas Mann wahrscheinlich her hat, verstärkt das Ganze noch. Aber da gibt es noch etwas, was in den Armen der Mutter geschieht. Nicht nur verlässt ihn der Glaube an den Erfolg, sondern es gibt auch die Gegenbewegung des unsicheren Mannes, der von nun an den Armen und an der Brust der Mutter geborgen bleiben will. Der Wunsch, sich von der Welt abzuwenden, geht einher mit einer, so könnte man sagen, ich sage es in Anführungszeichen, Hinwendung zum Weiblichen. So zeigt der Text mit zarten Signalen eine Angleichung von Thomas Buddenbrook an seine Gattin Gerda. Seine Gesichtsfarbe wird immer stärker weißlich, bleich, ohne Blut und Leben. Über Gerda lesen wir, dass sie von Beginn an von vornehmer Blässe gezeichnet und ihr Gesicht matt weiß ist. Das wird mehrmals gesagt im Roman. Auch seine gesellschaftlichen Vorlieben und Abneigungen gingen immer mehr in Richtung seiner Frau. Sie, so der Roman, deren Wohnräume meistens verhängt im Dämmerlicht lagen und die selten ausging, fürchtete die Sonne, den Staub, die festtäglich gekleideten Kleinbürger, den Geruch von Kaffee, Bier, Tabak. Und über alles in der Welt verabscheute sie die Erhitzung, das Derangement. Diese Abgrenzung von der Außenwelt prägt auch den späten Thomas Buddenbrook. Er lehnt die üblichen gesellschaftlichen und banalen Rituale immer mehr ab. So empfindet er auch bei der Feier zum Firmenjubiläum den Eindruck des, Zitat, lächerlichen und peinlichen, das für ihn dem Ganzen anhaftete. Dieser minderwertigen, akustisch verzerrten Musik, dieser banalen, von Kursen und Dinners schwätzenden Versammlung. Und noch eine dritte Angleichung zeigt der Text. Von Beginn ihrer Ehe an hat Gerda die feste Angewohnheit, nicht am Familienfrühstück teilzunehmen, sondern den Vormittag im Bett zu verbringen. Der Grund ist ihre Migräne und eine allgemeine Missstimmung, wie es im Roman heißt. Während Thomas Buddenbrook zu Beginn alleine frühstückt und früh ins Kontor aufbricht, steht er gegen Ende immer später auf. Zitat, er hatte begonnen, am Morgen sehr lange zu schlafen und weil ich jeden Abend den zornigen Entschluss fasste, sich früh zu erheben. Aber es gelingt ihm nicht. Dieser ganze Prozess weg von einer nur noch gespielten, harten Männlichkeit hin zu einem neuen Bild des Mannes, das von Weichheit, Konturlosigkeit, Offenheit, aber auch Unsicherheit geprägt ist, kulminiert im Bild des geheimen Kabinetts, in dem er täglich mehrere Stunden Toilette macht, um sich für die immer fremder und bösartig agierende Welt zu wappnen. Im Roman heißt es, ist wenig geheimnisvoll fast, eine Tür, die in ein anderes Zimmer zu führen schien, verschloss die geräumige Nische, die in einer Wand des Ankleidekabinetts eingemauert war und in der an langen Reihen von Haken über gebogenen Holzleisten ausgespannt die Jackets, Smokings, Gehröcke, Fräcke für alle Jahreszeiten und in allen Gradabstufungen der gesellschaftlichen Feierlichkeit hingen. Während auf anderen mehreren Stühlen die Beinkleider sorgfältig in die Falten gelegt, aufgestapelt waren. In der Kommode aber mit dem gewaltigen Spiegelaufsatz, dessen Platte mit Kämmen, Bürsten und Präparaten für die Pflege des Haupthaars und des Bartes bedeckt war, lagerte der Vorrat von verschiedener Leibwäsche, die beständig gewechselt, gewaschen, verbraucht und ergänzt wurde. In diesem Kabinett verbrachte er nicht nur am Morgen eine lange Zeit, sondern auch vor jedem Dinner, jeder Senatssitzung, jeder öffentlichen Versammlung, kurz immer bevor es geistig war, Menschen zu zeigen und zu bewegen, ja selbst vor dem alltäglichen Mahlzeiten zu Hause, bei denen außer ihm nur noch seine Frau, der kleine Johann und Ida Jungmann zugegen waren. Das ist etwas zugespitzt formuliert, die Garderobe eines gendermäßig nicht festzulegenden Persönlichkeit. Die männlichen Attribute, die verschiedenen Jackets und die Hosen werden ergänzt durch die weibliche Kommode mit gewaltigem Spiegelaufsatz und den unterschiedlichsten Pflegepräparaten. Die darin zum Ausdruck kommende Eitelkeit ist aber eine, die aus Verzweiflung hier rührt. Aus der Verzweiflung, dass die Sicherheit des Firmenchefs und Familienoberhaupts unwiederbringlich dahin ist, und der unsichere Mann schauspielhaft eine Rolle zu spielen hat, für die sich täglich immer länger und immer mühevoller, das wird genau beschrieben, herrichten muss. Damit aber sind wir mitten in der literarischen Moderne angekommen, und zwar in einem doppelten Sinne. Zum einen sind es wieder Wagner und Nietzsche als Kronzeugen, die sich hier zeigen. Wagners Feinde hatten schon zu seinen Lebzeiten seine Briefe an eine Putzmacherin 1877 veröffentlicht. Je älter Wagner wurde, umso stärker wurde seine Sucht nach kostbaren und weichen Stoffen. Ich zitiere aus einer Biografie, es gibt viele andere Stellen auch, sein Verlangen nach Seide, also bei Wagner, Satin, Pelzwerk und Parfüms, grenzte ans Feministische. Ein merkwürdiger Zug trieb ihn an, sich auf das Absurdeste zu verkleiden. Dass seine Haut äußerst empfindlich war, mag die Halstücher und die Unterwäsche aus Seide erklären. Aber kaum diese gesteppten, gekräuselten und gerüschten Roben mit Schleifchen, Spitzen, Blümchen und Fransen und Pelzbesatz, in denen er, das ist nachgewiesen, durch seine Privatgemächer schlurfte. Es ist auch ein ins Bürgerliche gewendeter Wagner, den Thomas Mann uns hier beschreibt. Und er hat in seinen vielen späteren Wagner-Texten, darauf kann ich jetzt nicht eingehen, auf diese Sichtseite Wagners, die feminine Seite Wagners und die Putzsucht immer wieder hingewiesen. Aber da ist noch mehr. Wenn auch nur leise weht mit dieser Entwicklung bei Thomas Buddenbrook in die Provinz, den Rand Deutschlands, eben Lübeck, dem Buddenbrook-Roman, auch das hinein, was in Berlin und vor allem in Wien, der Hauptstadt des Zeitalters der Nervosität, wie mal jemand gesagt hat, Freud lässt grüßen, um 1900 die Moderne entscheidend mitbestimmt. Es ist der Kampf zwischen den Geschlechtern, der Druck, unter den die Männer geraten sind. Zwei Texte seien hier genannt, die 1903 erschienen sind, also als Buddenbrook den großen Erfolg hatte, die dieses Problem zugespitzt formulieren. Otto Weininger, Geschlecht und Charakter, und Daniel Paul Schreber, Denkwürdigkeiten eines Nervenkrankens. Otto Weiningers Buch, Sie sehen es da unten, 23. Auflage, war ein Bestseller und sicher auch Thomas Mann bekannt. Als ein Verteidiger der Männlichkeit führte er auch einen sehr persönlich geprägten Kampf gegen die aufkommende Stärke der Frauen, die er als Mann verachtete. 1903, wenige Wochen nach dem Erscheinen der Erstausgabe seines Buches und in dem Jahr als Buddenbrooks, den bis heute andauernden Siegeszug antraten, denn das begann nicht schon 1901 mit der Erstausgabe, sondern erst 1903. Also wenige Monate nach dem Erscheinen des Buches 1903 nahm sich Weininger aus Verzweiflung über diese neue Situation das Leben. Das machte in der Öffentlichkeit riesige Furore und hat diese Thematik zwischen schwachen Männern und starken Frauen damals sehr vorangebracht auch. Der zweite Punkt, Daniel Paul Schreber, Senatspräsident beim Oberlandesgericht Dresden. Dieses Buch ist ein, für, kann man fast sagen, Paradefall für Freud gewesen. Es lieferte entscheidendes Material für die Herausbildung der Geschichte der Psychoanalyse, überhaupt seine Entwicklung seiner Theorie. Geschildert wird in einer dichten autobiografischen Beschreibung von ihm die Verwandlung des Gerichtspräsidenten Schrebers vom Mann zur Frau und seine jahrelange Odyssee durch Nervenheilanstalten. Auch das Buch hat damals große Furore gemacht, nicht nur bei Freud. Und als drittes sei noch erwähnt, Ernst von Wolzogen, Das dritte Geschlecht. Ein Roman, der 1899 veröffentlicht wurde. Thomas Mann kannte den Autor aus München gut. Er hatte unter ihm als Regisseur, Wolzogen war der Regisseur, sogar Theater gespielt. Und es steht zu vermuten, dass er auch die Debatte um dieses Buch, da ist Franziska von Revelo wird dort geschildert, die aus Lübeck kommt, Thomas Mann ja auch kannte. Da geht es um die Schwäche der Männer und die neu erwachsene Stärke der Frauen, das dritte Geschlecht, dass Thomas Mann diese Debatte, die damals geführt wurde, in München besonders kannte. All das sind Indizien, die zeigen, am Ende haben Buddenbrooks mehr mit den aktuellen Debatten um 1900 als mit einer Beschreibung der Lübecker Wirklichkeit von 1875, das ist die Schlusszeit des Erzählten, der erzählten Zeit im Roman, zu tun. Aber all das gewinnt bei Thomas Mann eine ganz besondere Form. Gerade weil die Lübecker bürgerlich-männliche Oberfläche intakt bleiben muss, weil sonst seine Geschichte zerstört worden wäre, entwickelt die weibliche Komponente, die Schwächung des Manns, eine so große Sprengkraft im Roman. Immer wieder muss gegen das Weiche und Schwache vorgegangen werden, um die eigene Stärke zu erhalten. Damit aber wird die eigene Schwäche immer wieder thematisiert. In diesem Sinne ist Thomas Buddenbrook auch von einer besonderen Härte und Entschlossenheit gegen Hanno, den eigenen Sohn. Vor allem deshalb, weil hier die eigene Entwicklung hin zum unsicheren Mann noch einmal gesteigert ist. So quält er ihn beim Aufsagen eines Gedichts auf eine Art und Weise, die allen Beteiligten als übertrieben und ungerecht erscheint. Der Sohn wird mit kaltem Blick examiniert und immer wieder fällt er ihm korrigierend ins Wort. Im Roman heißt es, das war grausam und der Senator wusste wohl, dass er dem Kinde damit den letzten Rest von Haltung und Widerstandskraft raubte. Aber der Junge sollte ihn sich nicht rauben lassen, er sollte sich nicht beirren lassen. Er sollte, so sagt der Roman, Festigkeit und Männlichkeit gewinnen. Er sollte mit dem gewinnen, was der Senator schon längst verloren hat. Was er aber recht eigentlich ist, das wird auch zum Ausdruck gebracht. Nun, das ist kein Vergnügen, sagt der Senator hart und gereizt und stand auf. Worüber weinst du? Weinen könnte man darüber, dass du selbst an diesem Tag, wie heute, nicht genug Energie aufbringen kannst, um mir eine Freude zu machen. Bist du denn ein kleines Mädchen? Was soll aus dir werden, wenn du so fortfährst? Die eigene Härte wird von der Weiblichkeit des Sohns hart abgegrenzt. Wie nah er aber recht eigentlich dem Sohn in der unsicheren Männlichkeit ist, das wird an einer anderen Stelle des Romans deutlich. Ausgangspunkt der Situation, über die ich jetzt spreche, sind Leutnant von Trotters Besuche bei Gerda Buddenbrook. In Klammern nur gesagt, wenn man sich den anschaut, diesen Leutnant, das ist auch ein sehr unmännlicher Mann. Er wird ausdrücklich als völlig unsoldatisch geschildert, auch, aber das nur am Rande. Man musiziert gemeinsam. Der Roman lässt die Art der Beziehung offen, aber schildert ganz ausführlich die Gerüchte der Stadt, die in Richtung Ehebruch gehen. Thomas Buddenbrook aber weiß, dass dies nicht der Fall ist, aber er fürchtet sich vor der Lächerlichkeit, der Schwäche, der Unsicherheit, die er in den Augen der anderen zeigt. Bei einem der Besuche des Leutnants begegnet er seinem Sohn Hanno auf der Treppe des Hauses. Und dann plötzlich vernahm Hanno über sich etwas, was in gar keinem Zusammenhang mit dem eigentlichen Gespräch stand. Eine leise, angstvoll bewegte und beinahe beschwörende Stimme, die er noch nie gehört hatte. Die Stimme seines Vaters dennoch, die welche sagte, nun ist der Leutnant schon fast 2 Stunden bei Mama Hanno. Und siehe da, bei diesem Klange schlug der kleine Johann seine goldbraunen Augen auf und richtete sie groß, klar und liebevoll wie noch niemals auf seines Vaters Gesicht. Dieses Gesicht mit den geröteten Lidern unter den hellen Brauen und den weißen, ein wenig gedunsenen Wangen, die von dem lang ausgezogenen Spitzen des Schnurrbarts starr überragt wurden. Gott weiß, wie viel er begriff. Das eine aber war sicher. Und sie fühlten es beide, dass in dieser Sekunde, während ihre Blicke ineinander ruhten, jede Fremdheit und Kälte, jeder Zwang, jedes Missverständnis zwischen ihnen dahin sank, dass Thomas Buddenbrook, wie hier so überall, wo es sich nicht um Energie, Tüchtigkeit und helläugige Frische, sondern um Furcht und Leiden handelte, des Vertrauens und der Hingabe seines Sohnes gewiss sein konnte. Da ist keine Kälte mehr im Blick, wie beim Gedichtaufsagen, sondern eine große Nähe zwischen Vater und Sohn. Zum einzigen Mal im Roman, als es um Furcht und Leiden geht. Hier herrscht eine große Gemeinsamkeit, denn der Verfall des Vaters und des Hauses Buddenbrook, den beobachtet Hanno Buddenbrook mit großer Sensibilität und großem Verständnis. Das ist sein Metier. Man könnte Hanno als einen Spezialisten für das Erkennen von Untergängen bezeichnen. So heißt es gegen Ende des Romans, als die Kinderfrau Ida Jungmann das Haus verlässt. Sie weinte bitterlich, als die Stunde herkam, da sie dem kleinen Johann Lebwohl zu sagen hatte. Er umarmte sie und sah zu, wie sie davonging, mit demselben grüblerischen und nach innen gekehrten Blick, den seine goldbraunen, bläulich umschatteten Augen an der Leiche seiner Großmutter, beim Tode seines Vaters, bei der Auflösung des großen Haushaltes und so manchen weniger äußerlichen Erlebnis ähnlicher Art angenommen hatten. Hier spricht jemand, der eine hohe Affinität für den Verfall hat. Der unsichere Stand im Leben macht ihn sensibel für das Erkennen des nicht festen, bedrohlichen. Und in diesem Sinne fährt der Roman fort. Der alten Ida-Verabschiedung schloss sich in seiner Anschauung folgerichtig den anderen Vorgängen des Abbröckelns, des Endens, des Abschließens, der Zersetzung an, denen er beigewohnt hatte. Dergleichen befremdete ihn nicht mehr. Es hatte ihn seltsamerweise niemals befremdet. Manchmal, wenn er seinen Kopf mit dem gelockten hellbraunen Haar und den immer ein wenig verzerrten Lippen erhob und die feinen Flügel seiner Nase sich empfindlich öffneten, war es, als schnupperte er behutsam in die Atmosphäre und Lebensluft, die ihn umgab, gewärtig den Duft, den seltsam vertrauten Duft zu verspüren, den da an der Bahre seiner Großmutter alle Blumengerüche nicht zu betäuben vermocht hatten. Der Buddenbrook-Roman ist auch mit solchen Beobachtungen nun in einer literarischen Moderne angekommen, die kaum noch etwas mit dem traditionellen und im 19. Jahrhundert beheimateten Kaufmanns- und Familienroman zu tun hat, sondern eher etwa mit Fragen, die ein Rainer Maria Rilke in den auch um 1900 begonnenen Aufzeichnungen des Malte Laud Brigge gestellt hatte. Es sind dies Fragen nur um die Auflösung des festen Ichs und damit auch um die Auflösung der traditionellen Form des Romans kreisen. In genau diesem Sinne geht es auch in Buddenbrooks am Ende ins Ungewisse, ins Offene. Lübeck und der bisherige Handlungsraum verblassen immer mehr. Auch die Familie tritt immer mehr zurück. Thomas Buddenbrook lebt in einer anderen, seiner eigenen Welt. Auch das sagt der Roman auf unnachahmliche Art und Weise. Einige Male befiel ihm bei Tisch die Empfindung, dass er schon nicht mehr eigentlich mit den Seinen zusammensitze, sondern in eine gewisse verschwommene Ferne entrückt sie ihn herüberblickte. Am Ende des Romans ist Thomas Buddenbrook nicht mehr Mitglied der Familie Buddenbrook und der Lübecker Kaufmannswelt, sondern er ist zu einer Art Schauspieler geworden, der nur noch in das Rollenspiel die Einsamkeit des unsicheren Mannes überspielen kann. Sein ganzes Agieren ist einzig so zu erklären. Der Roman zeigt das in aller Deutlichkeit, wenn er beschreibt, wie es sich um ihn verhält, wenn er nach einer stundenlangen Ankleideprozedur auf die Straße tritt, als Senator agiert. Und wenn er hinaustrat, so verschaffte die frische Wäsche an seinem Körper, die tadellose und diskrete Eleganz seines Anzugs, sein sorgfältig gewaschenes Gesicht, der Geruch der Brillantine in seinem Schnurrbart und der herbkühle Geschmack des gebrauchten Mundwassers ihm dieses Befriedigungs- und Bereitschaftsgefühl, mit dem ein Schauspieler, der seine Maske in allen Einzelheiten vollendet hergestellt hat, sich zur Bühne begibt. Wirklich. Thomas Buddenbrooks Dasein war kein anderes mehr als das eines Schauspielers, eines solchen aber, dessen ganzes Leben bis auf die geringste und allertäglichste Kleinigkeit zu einer einzigen Produktion geworden ist. Einer Produktion, die mit Ausnahme einiger weniger und kurzer Stunden des Alleinseins und der Abspannung beständig alle Kräfte in Anspruch nimmt und verzehrt. Das Leben als eine Schauspielproduktion stellt den Endpunkt in der Entwicklung von Thomas Buddenbrook dar. Einzig in dieser Lebensform kann er seine Fähigkeiten ausleben, die Unsicherheit und Sensibilität in der banalen Bürgerwelt Lübecks bewahren. Damit aber ist er der erste in einer Reihe von Romanfiguren, die stellvertretend für ihren Autor, stellvertretend für Thomas Mann agieren, die mit ihrer geheimen Identität den Weg zu einer großen Schriftstellerkarriere freimachen. Die Tatsache, dass auch Thomas Mann sich über seine sexuelle Identität nicht im Klaren war, verschafft seiner Kunst, seinem Leben und auch übrigens seinem späteren politischen Denken eine verblüffende Originalität und Offenheit. Mit dem Blick auf die Gegenwart, in der die Debatten um Sex und Gender und das dritte Geschlecht und unser gesellschaftliches Leben immer mehr bis ganz in persönliche mitbestimmen, kann man hier eine große Modernität und auch Aktualität bei Thomas Mann konstatieren. Ich kann das hier nicht weiter ausführen, da gibt es noch viele weitere Argumente zu. Pointiert formuliert kann man sagen, dass Thomas Manns ästhetische und politische Stärke auch für uns heute daraus resultiert, dass er ein unsicherer Mann war. Er war ein Familienvater, er schrieb aus einer männlichen Perspektive, aber aus einer gebrochenen. Immer wieder kommt die weibliche Perspektive in seinem Denken und Handeln zum Ausdruck, bricht starre Haltung auf, macht ihn offen für Neues, auch Unkonventionelles. Das alles findet sich, so habe ich hoffentlich gezeigt, erstmals in Buddenbrooks.
Applaus Der Literaturwissenschaftler Hans Wiskirchen über Thomas Mann und dessen Namensvetter Thomas Buddenbrook und die zunehmend unsichere, verunsicherte Konstruktion von Männlichkeit im Roman über die Lübecker Kaufmannsfamilie. Wenn euch die Familie Buddenbrook jetzt so richtig am Haken hat, super, dann bleibt einfach gern im Hörsaal, denn in der kommenden Folge geht es um die Konstruktion von Weiblichkeit im Roman und um Toni Buddenbrook und deren Selbstzuschreibung als dumme Gans. Die Literaturwissenschaftlerin Veronika Schuchter meint, frei nach Simone de Beauvoir, man kommt nicht als Gans zur Welt, man wird es. Vielen Dank bis hier und bis gleich hoffentlich.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.